Schatzgrube Bibel. Wir graben, wir suchen und finden Schätze im Buch aller Bücher.
Komm mit, wir suchen einen Schatz. Komm mit, wir zeigen dir den Platz. Es ist der schönste Schatz der Welt. Wiegt mehr als Ehre, Gut und Geld.
Jeden Montag ab 19 Uhr auf Radio ZB30.
Guten Abend, ihr lieben Schatzgräber. Wir sind immer noch dabei, Zeugnisse von verschiedenen Indigenen zu hören. Es sind Männer und Frauen, die gerne aus ihrem Leben erzählen und wie sie mit Jesus gelebt haben. Dafür können wir täglich danken. Auch der Apostel Paulus wurde nicht müde, immer wieder von Jesus zu reden und Gemeinden zu gründen. Die heutige Geschichte nennt sich eine beschwerliche Reise. Euch begleitet Ruth Gosen. Hermann Zacharias aus Bethania. Ja, ich sage es noch einmal, seid mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Josua 1, Vers 9. In der spanischen Sprache nennen sie mich Hermann Zacharias. En Ibacle heiße ich Povacle. Ich bin in Campo Azul am Pilcomayo geboren, so steht es auch in meinem Personalausweis. Es gab mehrere bekannte Wohnorte der Nivacles. Ein Ort war Pocyoyi. Dort gab es eine Lagune, die niemals austrocknete. Etwa 2 oder 3 Kilometer von unserem Clan entfernt lebt ein anderer Clan, auch Verwandte meiner Großeltern. Jeder Clan hatte 6 bis 7 Familien. Sie lebten getrennt voneinander, weil sie viele Schafe und Ziegen hatten und es schwierig war, sie alle zusammenzutreiben. Aber wenn die Ernte kam, luden sie sich gegenseitig ein. Es war so ähnlich, als wenn wir heute Erntedankfest feiern. Sie waren glücklich und zufrieden. Wenn ihnen Fleisch fehlte, gingen sie auf die Jagd. Wenn sie einen Fisch brauchten, gingen sie zum Fischen. Auf dem Hof meiner Großeltern befanden sich viele Tiere. Es fehlte praktisch an nichts. Im Sommer gab es immer viel Algaroboschoten und Heuschrecken. Zur Erntezeit gab es Waldfrüchte. Meine Großmütter hatten einen tollen Job. Sie gingen schon sehr früh auf die Suche nach Essbarem und wenn sie sich der Mittagszeit näherten, kehrten sie nach Hause zurück. Mittags aßen wir zusammen. Die Eltern ruhten sich eine Weile aus und am Nachmittag machten sie Fortsetzung. Sie mussten die Trockenzeit zum Sammeln ausnutzen, denn wenn es plötzlich regnete, verloren sie alles. Für kritische Zeiten mussten sie genug gesammelt haben. Am Nachmittag trockneten sie die Schoten im Sonnenschein. Das Schotenmehl bewahrten sie in Tonkrügen auf. Es gab einen weiteren Behälter aus Palo Santo, den sie nur für den Saft der Algarobo-Schoten gebrauchten. Sie arbeiteten viel und hatten keine Zeit zum Ausruhen. Obwohl sie alt waren, hatten sie immer noch viel Kraft und Mut. Die jungen Leute waren ihren Eltern sehr gehorsam. Die Eltern unterwiesen sie in der Partnerwahl, wie man nach Honig sucht und wie man jagt, wie man wilde Früchte sammelt, wie man nach Brennholz sucht und das Herz von Caraguata verbrennt. Die Mädchen mussten wissen, wie man Schoten malt, Chicha macht, spinnt, färbt und wie man Geldbörsen für ihren Mann herstellt. Anfänglich hatten die Vorfahren keine Kleider. Aber zu meiner Zeit war es schon etwas anderes. Sie hatten bereits Stoff, deshalb hatten sie eine Schürze. Ich war der Einzige, der ein Hemd hatte. Als die Mennoniten ankamen, zogen wir für kurze Zeit dahin und wir lernten uns entsprechend anzuziehen. Später sind wir wieder zurückgezogen zum Pilgrimage. Die ältesten Nivacle hatten kein Tuch, nur etwa wildes Tierleder, das sie als Schürze benutzten und die Frauen als Rock. So waren sie aber immer angezogen, wenn sie in Kontakt mit den Mennoniten kamen. So betraten wir die Schule. Schon als Jugendlicher ging ich mit meinem Vater auf Honigsuche. Der Honig wurde in Gefäßen aufbewahrt. Das Algarobo-Mehl, die Buschbohne, Mais, Wassermelonenkerne und Kürbisse wurden ebenfalls konserviert. So auch Fischfleisch. Wenn es konserviert werden sollte, musste es gut gekocht werden. Oft trockneten sie es zuerst und legten es in Schüsseln mit Fischöl. Wir identifizierten uns als Oyoklis Klabos. Die Bewohner wurden in drei Lebensräume aufgeteilt. Wir klassifizierten Leute von unten, andere von oben. Wir waren in der Mitte und wurden Espartillardisten, die aus der Mitte kommen, genannt. Am bekanntesten waren diejenigen, die in der Nähe des Flusses lebten. Wenn die Zeit des Überflusses von Fischen endete, kehrten sie zu ihren ursprünglichen Lebensbereichen zurück und nahmen viel Fischfleisch mit. Meine Eltern überlegten, in die mennonitische Kolonien zurückzuziehen. Sie sagten, weil wir nicht in die mennonitischen Kolonien in Philadelphia zurückkehren, haben sie wahrscheinlich keine reiche Ernte und wir bekommen nicht genug zu essen, obwohl sie viele Schafe und Ziegen zum Überleben hatten. Sie ließen die Tiere zurück und zogen in die Kolonien. Der Rückzug begann, als sie das Wort Gottes gerade gehört hatten. Es gab Missionare, die ihnen die frohe Botschaft verkündet hatten. Ihr Wunsch war es, ihren Kindern ein anderes Leben zu ermöglichen. Die Eltern erzählten uns immer wieder aus der Zeit, als sie noch keine Weißen kannten. Da sie Nomaden waren, lebten sie praktisch im gesamten Territorium und hatten ihre bestimmten strategischen Punkte. Als sie am Fluss lebten, haben sie mit den Tobas und den Matakos gekämpft. Während die Flussindianer gegen die Matakos kämpften, kämpften die Inlandindianer gegen die Tobas. Deshalb blieben meine Eltern nie an einem Ort, wo es Kriege gab. Andere durchstreiften die Mitte des Chacos und zogen von einem Ort zum anderen. Wenn es Kriege gab, waren alle Nivacles, egal woher sie kamen, vereint, um das gesamte Territorium zu verteidigen. Als ich das erste Mal zu den Mennoniten kam, war ich sehr jung. Sie gaben mir Arbeit, ich musste Ziegelsteine herstellen. Beim Ziegelstreichen musste ich die Pferde oder Esel antreiben, um schneller arbeiten zu können. Diese brauchten wir zum Lehmkneten. Dies war meine erste Aktivität. Dann musste ich die Adobes, das heißt die Luftziegeln, drehen, um sie gleichmäßig zu trocknen. Meine zweite Tätigkeit bestand darin, im Industriewerk und auch im Sägewerk zu arbeiten. Ich arbeitete auch in der Erdnussölfabrik. Manchmal musste ich nachts arbeiten. Später wurde ich bei einem Mennoniten Handlanger beim Bau oder auch Hilfsmaurer. Ich musste 3 Jahre lang den Lehm mixen. Dann hat er mir gezeigt, wie man die Mauer aufrichtet. Ich lernte alleine zu arbeiten. Ich habe gelernt, Zisternen zu mauern und besondererweise den Boden herzustellen. Das war meine Einnahmequelle, da ich als Pastor tätig war. Einige meiner Verwandten waren Krieger, als sie nach Philadelphia kamen. Durch die Predigten der Missionare wie Jacobo Franz wollten sie nicht mehr in Streit leben. Es gab auch Schamane. Diese besuchten auch die Versammlungen der Missionare. Sie begannen dem Schamanismus zu misstrauen, weil sie sahen, dass der Missionar für die Kranken betete und diese geheilt wurden. Der Missionar segnete uns und sie waren sehr glücklich mit den Gebeten der Missionare. Wenn der Missionar predigte und sagte, wenn ihr aufhört zu trinken, wird Gott das sehen. Es wird einige Zeit dauern, bis ihr von der Sucht befreit seid. Ihr werdet Feinde haben. Gott wird euch aber den Groll wegnehmen und ihr werdet neue Freunde finden. Gott liebt euch und wird euch seinen Segen geben. Er sieht, was ihr tut. Wenn ihr umkehrt und dann getauft werdet, werdet ihr eine große Freude haben. Es wird Freude herrschen, wenn ihr eure Haltung ändert. Das hörten sich die Eltern an, denn sie waren ungläubige Menschen. Gott ist nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde, mitten unter uns. Der Missionar sagte auch, Gott ist unser Vater und wir sind seine Kinder und unsere Kinder sind auch seine Kinder. Ihr braucht das nur zu glauben. Jesus wird wiederkommen. Es wird auf der Erde einen Kampf geben, das Böse geben. Aber Jesus wird siegen. Ihr fragt vielleicht, wann wird das sein? Wenn der Missionar von Kindern sprach, dachte ich immer, dass er meine eigenen Kinder meinte, die ich jetzt hatte, und meine Frau, die ich jetzt habe, mit der ich zusammen lebe. Meine andere Frau ist im Himmel, aber sie war ungläubig. Für eine lange Zeit konnte ich die Bedeutung des Wortes nicht verstehen. Es gab sehr viele Nieuwerklees, die es aber verstanden und es in die Praxis umsetzten. Das waren die ersten Gläubigen. Wir mussten noch viel lernen, aber Gott half mir, es immer mehr und mehr zu verstehen. Bald darauf ließ ich mich taufen. Ich durfte unter den ersten 12 Personen sein, die getauft wurden. Diese zeigten wirklich, dass sie verpflichtet waren, andere zu ermutigen, denselben Schritt zu machen. Wir waren noch sehr jung. Mein engster Freund Erwin Zacharias und ich mussten noch sehr viel lernen und wir fragten oft den Missionar um Rat. Wir bekannten noch unsere Sünden. Es war schön, wenn wir beim Missionar zu Besuch waren und wir unsere Sünden bekannten. Dann konnten wir getauft werden. Daher konnten wir die Bedeutung des Christentums verstehen. Anfänglich dachten wir, dass wir dem Missionar eine Freude machten. Sicherlich würden wir immer Geschenke erhalten. Wir verstanden nicht ganz, wie es ist, wenn man getauft wird. Viele Fragen entstanden, weil es für uns neu war. Auch das Thema mit den Frauen war uns neu. Die Eltern hatten uns gelehrt, dass man verschiedene Frauen haben konnte. Der Missionar sagte uns, dass wir nur eine Frau haben sollten. Wenn ich zu Gott beten würde, mir die richtige Frau zu schenken, würde Gott mich erhören und mir die ideale Frau schenken. Gott hat mein Gebet erhört. Ich habe die richtige Frau gefunden. Auch das Rauchen und Trinken gefiel Gott nicht. Eines Tages kaufte ich mir wieder dicke Zigarren. Plötzlich konnte ich das Paket nicht beenden, sondern nur die Hälfte. Dann verstand ich, dass der Glaube mir dabei geholfen hatte. Ich lernte, den Glauben zu schätzen. Es war schön, wenn wir beim Missionar zu Besuch waren und wir unsere Sünden bekannten. Dann konnten wir getauft werden. Ein Jahr hat es gedauert, bis ich die Taufe richtig verstanden hatte. Seit der Zeit arbeite ich für die Gemeinde und versuche auch die anderen meiner Volksgruppe zu helfen, um Jesus kennenzulernen und in die Gemeinde zu kommen. Das Singen der christlichen Lieder macht mir immer viel Freude und Spaß. Jetzt kann ich die Bedeutung von Glauben verstehen und wissen, was gut und was schlecht ist. Dort konnte ich verstehen, dass Gott derjenige ist, der mir Leben gegeben und mich gemacht hat. Dies bedeutet für mich, Glauben zu haben. Ich lernte noch mehr Dinge über Gott, der mir das Leben geschenkt hat und für mich sorgte. Er korrigierte mich auch. Eines Tages luden mich die Missionare zum Predigen ein. Zuerst war ich schüchtern und konnte kaum lesen. Als ich letztendlich gut lesen konnte, sagte mir der Missionar, jetzt kannst du uns helfen. Wir brauchen einen Prediger, der mit uns kommt, um anderen das Wort Gottes zu verkündigen. Es war der Wille Gottes. Ich habe Neues gelernt. Ich danke Gott, dass er mir geholfen hat. Am Anfang meines Lebens habe ich nichts verstanden, aber als ich Gott bat, mir Weisheit zu geben, gab er sie mir, für die ich sehr dankbar bin. Ich las immer wieder Josua 1, Vers 9. Ja, ich sage es noch einmal, seid mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und habe keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Wir beten. Danke, Herr Jesus, dass es so viele Christen noch unter den Nieuwerklees gibt. Hermann Zacharias war ein langjähriger Prediger und Gemeindeleiter. Er war ein gutes Zeugnis für seine Mitmenschen. Hilf, dass es noch viele Nieuwerklees gibt, die da predigen und die den Weg zu dir finden. Danke, dass du Gebet erhörst. Amen.
eine beschwerliche Reise.
Der große Tag war angebrochen, nachdem Paulus sich so gesehnt hatte. Es ging nach Rom. Mehr als 2 Jahre hatte er in Caesarea gefangen gesessen. Jetzt öffneten sich die Kerkertore und Soldaten führten ihn zum Hafen. Noch war er Gefangener, doch seine Freunde Lukas und Aristarch sollten ihn begleiten. Im Hafen von Caesarea erwarteten ihn seine Mitreisenden, Gefangene in Fesseln, Diebe, Mörder und Aufrührer aus allen Orten des Landes. Auch sie fuhren nach Rom, doch nur um dort zu sterben. Der Kaiser brauchte Menschen, um sich, seine Freunde und das Volk zu belustigen. Man warf sie im Theater wilden Tieren vor. In dieser bösen Gesellschaft, dazu rohe Matrosen und heidnische Soldaten, sollte Paulus nun die Reise machen. Das Schiff nahm Kurs nach Norden, um einen Küstenort nach dem anderen anzulaufen. Ein Offizier von der kaiserlichen Abteilung, Julius mit Namen, befehligte die Soldaten. Er behandelte Paulus freundlicher als die übrigen Gefangenen. Als das Schiff am nächsten Tag nach Sidon kam, erlaubte er ihm, an Land zu gehen und die Brüder der Gemeinde zu besuchen, die ihm gar nicht genug Liebe und Herzlichkeit erweisen konnten. Als Paulus dann wieder auf das Schiff kam, hatte sich ein kalter, ungestümer Nordwind aufgemacht. Man änderte den Kurs und suchte Schutz unter der hohen Küste Zyperns. Sie fuhren die Insel entlang westwärts, dann quer über das offene Meer und kamen so in den Hafen von Myra. Dort fand der Hauptmann ein besseres Schiff, das direkt nach Italien segelte. Es war ein großer Frachter aus Alexandrien und mit einer Ladung ägyptischem Korn unterwegs nach Rom. Von Myra ging es weiter nach Westen. Doch man kam nur langsam voran, der Wind war zu ungünstig. Und als sie Kleinasien und damit den Schutz der Berge hinter sich ließen, war es unmöglich, in der alten Richtung weiter zu segeln. Wieder warf man das Steuer herum und segelte mit dem Wind nach Süden, um hinter der großen Insel Kreta Schutz zu finden. Sie erreichten eine schöne weite Bucht, Kaloi Limenes genannt, gut Häfen, und gingen hier vor Anker. Und da lagen sie nun und hatten bisher fast nur Unannehmlichkeiten erlebt. Sie hätten schon längst in Rom sein können, dabei hatten sie noch nicht einmal die Hälfte des Weges geschafft. Inzwischen war der September vorüber und der Herbst gekommen mit seinen Stürmen und jagenden Wolken. Die Schifffahrt kam schon beinahe zum Erliegen. War es nicht besser, hier das Frühjahr abzuwarten? Es war bedenklich, die Reise fortzusetzen. Julius, der Hauptmann, sprach gerade mit dem Kapitän darüber, als Paulus sich zu ihnen gesellte. Er verstand nicht allzu viel von der Seefahrt, dafür kannte er den, dem Wind und Meer gehorsam sind, und eine innere Stimme warnte ihn. Diese Warnung gab er nun weiter.
Männer, ich sehe große Gefahren auf uns zukommen, wenn wir die Reise fortsetzen. Wir riskieren nicht nur den Verlust der Ladung und des Schiffes, sondern setzen auch unser eigenes Leben aufs Spiel.
Doch der Kapitän und der Hauptmann schlugen seine Worte in den Wind. Sie waren erfahrene Seeleute und ließen sich so leicht nichts vormachen. Diese Bucht lag allen Winden offen, hier konnte man nicht den Winter überbleiben. Etwas weiter westlich, bei Phönix, lag ein Hafen, so still wie ein Teich und vollkommen sicher. Man musste versuchen, dorthin zu kommen. Der Hauptmann vertraute dem Kapitän und dem Steuermann mehr als den Worten des Paulus. Und auch das Wetter schien ihnen recht zu geben. Denn es erhob sich ein sanfter Südwind, mild wie im Frühling. Die Anker wurden gelichtet, die Segel gehisst und das Schiff setzte die Reise fort, dem sicheren Hafen entgegen. Aber es war, als hätte sich der Sturm listig versteckt, um die Seeleute in die Falle gehen zu lassen. Plötzlich sprang er hervor und stürzte sich von den Bergen Kretas auf das Fahrzeug. Ein gewaltiger Nordsturm. Er trieb das Schiff vor sich her. Es konnte den Bug nicht mehr in den Wind halten. Alle Mühe der Besatzung war umsonst. Die Matrosen wehrten sich verzweifelt, um den nächsten Hafen zu erreichen und mussten es schließlich doch aufgeben. Nun trieb man auf der wilden, kochenden See mit den rollenden Wasserbergen hin. Und hinter dem Schiff tanzte in tollen Sprüngen das kleine Rettungsboot und riss ungestüm am Strick. Bei der Insel Kauda konnten sie mit großer Mühe das Boot an Deck ziehen. Sie ließen zwei schwere Trossen unter den Bug des Schiffes hinab und befestigten sie am Rumpf, um den nachgebenden Planken Halt zu geben. Es war eine lebensgefährliche Arbeit, denn das Unwetter wurde immer schlimmer. Das Schiff schlingerte und tanzte als Spielball der Wellen und jagte mit Windeseile dahin nach Westen, obwohl man das Segel längst eingeholt hatte, direkt auf eine Sandbank nördlich der Küste Afrikas zu, die Syrte genannt wird. Wenn sie dort strandeten, war alles verloren. Darum warfen sie am nächsten Tag einen Teil der Ladung über Bord und gaben am dritten Tag sogar die Schiffsausrüstung preis. Nun konnten sie nichts mehr tun. Hilflos waren sie der Gewalt von Sturm und Wogen ausgeliefert. Tagelang sah man weder Sonne noch Sterne. Der Himmel war grau wie das Wasser, die Tage blieben dunkel und nachts konnte man die Hand vor Augen nicht sehen. Ununterbrochen heulte und pfiff der Sturm, stürzten sich die Wellen auf das Schiff und peitschten es vor sich her ins Ungewisse. Verzweifelt drängten sich die Menschen aneinander, Gefangene und Matrosen. Alle Unterschiede waren verwischt. Sie waren nur noch Menschen, die in ihrer Not nicht mehr an Essen und Trinken dachten und vor Angst ganz krank und elend waren. Dann erhob sich Paulus ruhig und gelassen, als ob kein Sturm ihm etwas anhaben könnte. Er sprach ihnen Mut zu und sagte:
Ihr Männer, man hätte auf mich hören und nicht mehr weiterfahren sollen, nachdem wir einmal auf Kreta angelegt hatten. Dann wären wir erst gar nicht in diese Gefahr geraten und all der Schaden wäre uns erspart geblieben. Aber nun fordere ich euch auf, lasst den Mut nicht sinken, denn nicht ein einziger von euch wird umkommen. Nur das Schiff ist verloren.
Und als sie ihn ungläubig anstarrten, fuhr er fort:
Letzte Nacht trat nämlich ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir und sagte: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Paulus. Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Fasst also wieder Mut, Männer, denn ich vertraue Gott und bin überzeugt, dass alles so kommen wird, wie es mir durch den Engel gesagt wurde. Wir werden, so hat Gott es bestimmt, vor einer Insel stranden.
Das waren seltsame Worte. Ein Engel hatte in diesem furchtbaren Sturm das kleine Schiff gefunden? Ein Gott sandte einem Menschen eine tröstliche Botschaft und wollte allen seinetwegen das Leben retten? Die Leute wussten nicht, was sie dazu sagen sollten. Doch waren diese Worte das Einzige, woran sie sich klammern konnten. Und schon bald sollte sich zeigen, dass Paulus die Wahrheit gesprochen hatte. Es war in der 14. Sturmnacht, als es den Matrosen vorkam, als hörten sie über das Toben von Wind und Wellen hinweg noch ein anderes Geräusch, ein Rauschen wie das einer schweren Brandung. Sie warfen das Tiefenlot aus und peilten 20 Faden und kurz darauf 15 Faden. Die Tiefe nahm also ab. Ihre Vermutung wurde zur Gewissheit. Sie näherten sich einer Küste. Da ließen sie eilends die 4 Anker des Achterschiffs herunter, um nicht auf die Klippen geworfen zu werden. Das Schiff verlor an Fahrt, es riss und zerrte an den Tauen, doch die Anker hielten und dann lag es fest. Voller Spannung warteten sie auf den Tagesanbruch. Unter dem Vorwand, auch im Vorschiff Anker auszuwerfen, verschwanden die Matrosen auf einmal alle. In Wirklichkeit wollten sie versuchen, ihr eigenes Leben zu retten, und ließen in aller Eile das Boot zu Wasser. Paulus bemerkte das und meldete es dem Hauptmann. Was sollte aus den Soldaten und den Gefangenen werden, wenn keine Matrosen mehr an Bord blieben? Paulus sagte:
Wenn diese Männer nicht auf dem Schiff bleiben, habt ihr keine Chance, gerettet zu werden.
Da mischten sich die Soldaten ein und kappten die Taue des Beibootes. Es fiel in die schäumenden Wogen und wurde von der Finsternis verschlungen. Jetzt war jede Flucht unmöglich. Jetzt hingen sie alle auf Leben und Tod voneinander ab. Wie sie aber so unvermittelt vor dieser Tatsache standen, packte sie die größte Angst. Und wieder war es Paulus, der ihnen Mut machte. Er sammelte die Menschen im ersten grauen Licht der Frühe um sich und forderte sie auf zu essen, um für den kommenden schweren Tag gerüstet zu sein.
Ihr müsst euch stärken, wenn ihr gerettet werden wollt. Ich versichere euch, dass keiner von euch auch nur ein Haar von seinem Kopf verlieren wird.
Dann nahm er das Brot, dankte Gott vor ihnen allen, brach es und fing an zu essen. Seine Stimme erweckte Vertrauen, trotz dem Lärmen von Wind und Wellen, und seine Ruhe teilte sich den anderen mit. Da fassten sie Mut und fingen auch an zu essen. Darauf wurden sie zum letzten Mal gezählt. 276 Mann befanden sich auf dem in der Brandung stampfenden Schiff. Geistig und leiblich gestärkt begaben sie sich nun an das Werk, das Schiff leichter zu machen, und warfen das letzte Getreide über Bord. So hatte das Schiff weniger Tiefgang und konnte vielleicht über Sandbänke und Klippen hinweg den Strand erreichen. Niemand aber kannte das Land, das unter den dahinjagenden Wolken vor ihnen lag. Doch sie sahen eine Bucht und einen flachen Strand und wollten versuchen, das Schiff dort auflaufen zu lassen. Sie kappten die Ankertaue und banden das Ruder los, hissten das Vorsegel und hielten auf den Strand zu. Auf einmal gab es einen Stoß, der sie alle übereinander stürzen ließ. Das Schiff erdröhnte und zitterte, und dann lag es unbeweglich da. Sie waren auf eine vorspringende Sandbank geraten und auf Grund gelaufen. Das Vorschiff saß unverrückbar fest. Das Achterschiff aber brach unter dem Ansturm der Wellen auseinander. Angstvoll drängten sich die Menschen auf dem Vorschiff zusammen. Es war eine Unmöglichkeit, jetzt noch die Gefangenen im Auge zu behalten. Da schlugen die Soldaten vor, sie doch einfach zu töten, damit keiner entkommen konnte. Der Hauptmann aber, der Paulus schonen wollte, befahl, dass zuerst die über Bord springen sollten, die schwimmen konnten. Die anderen mussten folgen, als das Schiff unter ihren Füßen zerschmettert wurde. Sie ließen sich in das brodelnde Wasser fallen. Sie griffen in ihrer Todesnot nach einem Balken, einer Planke, einem Stück Wrackholz und umkrampften es keuchend. So trieben sie zum Strand. Und als sie dort zitternd beieinander standen, ergab es sich, dass nicht einer fehlte. Gottes Wort, das er dem Paulus gegeben hatte, war erfüllt.
Beenden wir die Schatzsuche für heute. Nächsten Montag geht's weiter.